Also ich weiß ja, dass im Reich Gottes Kleiderfragen nicht gar so wichtig sind, aber was haltet ihr denn von meinem T-Shirt? Also, ich meine nicht nur wegen kurzen Ärmeln und so etwas, sondern vielleicht ist euch noch das schöne Bild darauf aufgefallen. Das ist nämlich eine Urlaubserinnerung sozusagen. Wenn ich es trage, erinnere ich mich, ach, Urlaub und schön und gutes Wetter und so. Und das kommt dann bestimmt auch. Das hier ist nämlich die Fahne von Venedig. Also dieser Löwe ist die Fahne von Venedig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Das ist ja ganz spannend.
Die erschienen,
bitte?
Der Herr ist
hier
erschienen.
Inwiefern? Ach so, wäre möglich. Wäre ja. Ach so, ja gut, das wäre ja möglich. Nein. Also bei mir hat das natürlich immer auch alles eine Bedeutung und durchdacht und so. Und ja, also denn dieser Löwe ist nämlich Wappentier von Venedig geworden, weil das ist das Zeichen für den Evangelisten Markus. Vielleicht ihr wisst ja, so die vier Evangelisten, die haben ja solche verschiedene Zeichen. Nicht? Für den einen ist ein Mensch, für den anderen ist so ein Stier. Und für den Markus hat man eben so einen Löwen genommen. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, warum denn überhaupt haben diese Tiere? Und meistens soll das nämlich darstellen, wie sie Jesus dargestellt haben. Und hier wird gesagt, der Markus, der hat eben Jesus als den Löwen aus Juda dargestellt, als den, der aus dem Herrschergeschlecht Davids kommt und deshalb dann der Löwe und der ist dann wieder Wappentier von Venedig und dieser Urlaub in Venedig ist für mich eine Erinnerung an Urlaub und wenn ich hier bei euch bin, fühle ich mich dann gleich so urlaubsmäßig, nicht? Und so ist das dann mit dem T-Shirt. Aber so kann euch das dann auch noch erinnern an Markus, nicht? Markus und den Löwen aus Juda und Jesus. Bevor ich jetzt zum Bibeltext komme, will ich mir doch auch noch eine andere Bemerkung hier erlauben, und zwar euch gerne auf einige Bücher hinweisen, nicht irgendwelche, sondern welche, die ich geschrieben habe. Diejenigen, die mich etwas näher kennen, die wissen ja schon, ich habe in den letzten Jahren einige Bücher geschrieben. Im letzten Jahr habe ich euch unter anderem eine Biografie von Johannes Calvin empfohlen, die ich geschrieben habe. Da liegen auch draußen einige Exemplare. Falls ihr gerne Biografien lest, ist euch das durchaus zu empfehlen, denn das war eine bedeutende und wichtige Person der Kirchengeschichte. Da sind dann auch noch andere Bücher, wie beispielsweise über den modernen Atheismus, wie man argumentiert mit Atheisten oder über Gender Mainstreaming, was das ist, was dahinter steht oder über moderne Bibelübersetzungen. Was ihr aber nicht kennt, denn das ist erst seit dem letzten Jahr erschienen, also zu Ende erschienen, das ist der Band Moderne Medizin und Ethik Band 2. Ich hatte ja vor einigen Jahren Band 1 geschrieben. Da geht es um Themen wie Abtreibung, Suizid, also Selbstmord, Organtransplantation und Todesdefinition und Homosexualität. Und immer wieder mit Aspekten, die so in christlicher Literatur bisher nicht auftauchen. Und bewusst auch einerseits natürlich der biblische Hintergrund, dann aber auch Hintergrund aus medizinischer und aus seelsorgerlicher und aus geschichtlicher und so weiter Perspektive. Also falls euch sowas interessiert, ihr könnt random blättern. Hier draußen, direkt wenn ihr rauskommt, geradeaus auf dem kleinen Tisch liegen ein paar Exemplare, sonst bekommt ihr welche in der Rezeption. Und wenn ihr es behalten wollt, dann gebt mir einfach etwas dafür. Da steht dann dabei, wie viel er so als Richtpreis. Wenn ihr vollkommen pleite seid, alles schon ausgegeben habt, dann könnt ihr zu mir kommen, schenke ich euch auch eines. Aber sonst könnt ihr mir das geben. Ein kleineres hier auch noch erschienen über Politik und Christsein, darüber, so wie kann man als Christ mit Politik umgehen, was sagt die Bibel, wie Gläubige mit Politik und Herrschaft und so weiter umgehen, welche Möglichkeiten gibt es für Christen da reinzugehen. Ich habe auch so einen ganzen Teil darum, wie funktioniert das in Deutschland überhaupt mit Politik? Also was ist der Unterschied zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler und was wollen die denn alle und was ist die EU, was gibt es da für Gremien und natürlich, was wollen die einzelnen Parteien, also dass man die so ein bisschen einordnen kann. Das sind so ein bisschen Sachinformationen, die als Hintergrund da sind. Also hier zwei neue Bücher, die auch diejenigen, die sonst meine Bücher mal gelesen haben, wahrscheinlich so noch nicht kennen. Das ist jetzt also der Hinweis auf die Bücher und der Hinweis auf das T-Shirt. Und jetzt komme ich zum Bibeltext. Das ist ja das, was wir eigentlich heute Morgen machen wollen. Und da möchte ich euch bitten, den ersten Timotheusbrief mit aufzuschlagen. Da waren wir das letzte Mal beim ersten Timotheus Kapitel 4, Vers 10 stehen geblieben. Und jetzt lese ich weiter ab Vers 11. Und zwar erst einmal 11 und 12, weil die gehören so sinnmäßig zu einem ersten Abschnitt. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Erst einmal bis dahin. Dies sollst du gebieten und lehren. Dieses Dies bezieht sich natürlich auf das, was Paulus vorher geschrieben hat. Und das, was er direkt vorher geschrieben hat, ist, dass Gott ein Retter der Menschen ist. insbesondere der Gläubigen. Also dieses soll er lehren und gebieten. Das soll er den Menschen weitergeben. Gebieten meint hier, da soll keine lange Diskussion geführt werden. Ist das vielleicht so? Können wir darüber verhandeln? Sondern hier wird relativ deutlich gesagt, so ist es. Gott hat das gesagt. Danach richtet euch. Und lehren heißt, das Ganze soll dann auch noch erklärt werden. Also der direkte Rückbezug zu dem, was wir uns gestern angeschaut haben. Dann kommt jetzt der Hinweis, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und das hat wahrscheinlich schon zu zahlreichen Diskussionen geführt. Insbesondere Jugendliche werden das gerne lesen, wenn man ihnen da mal sagt, ja, das verstehst du ja noch nicht oder da musst du noch was lernen. Ihr wisst auch wahrscheinlich, einige von euch wissen, so ganz jugendlich war der Timotheus zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Er war ja schon einige Jahre, wenn nicht mehr als 10 Jahre, mit dem Paulus unterwegs auf Missionsreise gewesen. Also so ganz neu, so ganz jung war er nicht mehr. Wahrscheinlich, wir können so ungefähr nur sein Alter ausrechnen, war er etwa 40. Und ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zu euch kommen würde, ihr seid vielleicht auch gerade 40 oder drüber, na ja, du bist ja noch ein junger Mann, das ist doch heute ermutigend so, ne? Dann fühlt man sich gleich so wohl. Wobei damals hieß das eher, deshalb erwähnt Paulus das ja auch, dass einige ihn verachtet haben. Ja, warum? Weil in Griechenland, der griechischen Umgebung, zum Teil auch in der jüdischen Umgebung, galt ein Mann so als gereifter Mann so ab 50. Weil da hat man gesagt, dann hat er seine Kinder schon erzogen. Wir haben ja vorher auch gesagt, da kommt die Ältestenschaft. Und da wird ja gesagt, also er muss seinem Haus gut vorstehen, die Kinder müssen gut aufwachsen. Und das ist ja in einem früheren Alter, da sind die Kinder noch kleiner, da weiß man das noch nicht. Und so mit 50 Jahren, da sagt man so, also der ist jetzt etwas so gesetzt, da hat sich auch schon bewährt, ist der im Glauben stabil geblieben, der hat sich schon gezeigt, ist das in der Familie alles in Ordnung, auch wenn es da mal in der Jugend der Kinder mal ein bisschen auf und ab gehen kann. Aber jetzt sieht man mal, was ist dann am Ende dabei rausgekommen. Und deshalb so ab 50 galten die Leute als, also die Männer als, naja, das ist jetzt so ein richtiges Alter dafür. Und da war der Timotheus noch etwas jung in dem Blickwinkel vieler Leute. Und deshalb kam die Verachtung. Also Verachtung in dem Sinne, da tritt der Timotheus in Ephesus auf und sagt, also so und so müsst ihr das machen. So müsst ihr Gemeindeleitung machen, das sind die Qualifikationen der Ältesten, all das, was wir jetzt gelesen haben. Und dann haben manche gesagt, was fällt dir eigentlich ein, du Grünschnabel, du junger Kerl, du willst uns sagen, was wir richtig tun sollen. Und da stärkt ihm Paulus ein bisschen den Rücken und sagt, niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Interessanterweise schreibt er das ja jetzt dem Timotheus. Und da ist ja nicht der Auftrag, jetzt lest das mal der Gemeinde vor, wäre ja auch ein bisschen komisch. Das klingt dann irgendwie so, naja, jetzt habe ich den Paulus zu Hilfe gerufen, ihr, nein, glaubt mir nicht, aber seht, der Paulus ist auch auf meiner Seite. Es ist vielmehr Mut zu sprechen für den Timotheus. Das wird ja später auch nochmal gemacht, wenn dann auf die Gabe Bezug genommen wird, die ihm gegeben ist, dann soll nochmal ihm Mut zugesprochen werden. Du bist in einer schwierigen Situation, du bist einigen Anfeindungen ausgesetzt, aber denk daran, ob trotz deiner Jugend Gott gebraucht dich. Und das gilt jetzt nicht für jeden, der unter 50 ist. Denn deshalb sagt Paulus ja auch direkt danach, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Und dann kommt da, in welcher Hinsicht er ein Vorbild sein soll. Und da wird dann mehr gesagt, du musst die Leute jetzt nicht drängen und zwingen, dass sie dich einfach akzeptieren, sondern das, wie du lebst, da sollst du die Leute überzeugen. Dass sie dich anschauen und dann sagen können, der ist zwar noch verhältnismäßig jung, aber so wie der lebt, das ist überzeugend, da ist Autorität Gottes dahinter. Also nicht nur auf das Alter schauen, sondern auf das, wie er lebt, was er tut. Das soll ihm Mut machen durch sein vorbildliches Leben. Und da werden jetzt ein paar Beispiele gesagt. Zuerst wird gesagt, Vorbild im Wort. Nun, so als Bibelleser könnten wir leicht auf den Gedanken kommen, Wort heißt immer Bibel. An dieser Stelle sehr wahrscheinlich nicht. An dieser Stelle, es könnte natürlich sein, dass hiermit gemeint ist im Wort, also wie der mit dem Wort Gottes umgeht, wäre möglich. Wie er das Wort Gottes kennt, dass er da ein Vorbild sein soll. Und das soll er sicherlich auch. Aber wenn wir den Gesamtzusammenhang lesen, dann scheint das Ganze sich vielmehr auf sein Alltagsleben zu beziehen, wie er auftritt, und nicht so sehr auf seinen Glauben. Der wird an anderer Stelle besprochen. Deshalb habe ich den Eindruck, im Wort, das bedeutet, wie du mit anderen Menschen redest, so wie du dich ausdrückst. So wie es Jakobus in seinem Brief ja ganz ausführlich sagt, da sagt er, wer eben seine Zunge beherrschen kann, der kann den ganzen Leib beherrschen. Da schreibt ja Jakobus eben, die Zunge ist wie so eine Flamme, die den ganzen Wald anbrennen kann, oder wie eine Ruder an einem Schiff, was lenkt, wohin das Schiff fährt. Und tatsächlich ist es ja, wie wir reden, kann unheimlich viel bewirken bei anderen Menschen, im Positiven wie im Negativen. Irgendeine kleine Bemerkung, und schon können wir uns die Tür zuschlagen bei anderen Menschen, weil sie beleidigt sind, sich angegriffen fühlen und so weiter. Also das heißt, zu reden, mit anderen zu sprechen, ist eine ungemeine Kunst. Da müssen wir ungemein von Jesus mitgeführt werden. Manche machen es dann so, dann sagen sie, ich rede halt gar nicht. Das sind die großen Schweiger. Manchmal finden wir das als Kinder, manchmal auch als Erwachsene. Und da kann man dann immer nur rätseln, deuten, was der nun meint. Das ist auch nicht gut. Also nicht zu sagen, ist nicht, was hiermit gemeint ist. Und andere meinen, die sagen, ach, ich sage alles, was mir so frei von der Leber ist. Alles, was ich gerade so denke. Und dann sagen sie, ja, siehst du, ich bin sogar ehrlich. Ich sage dir immer genau, was ich denke. Das ist damit auch nicht gemeint. In der Bibel steht nirgends, dass du alles sagen sollst, was du denkst. Denn wenn du was Böses denkst, dann schluck's lieber runter und bitte Jesus um Vergebung und sag es nicht. Denn das Denken ist schon schlimm genug, aber das Sagen ist dann doppelt schlimm. Also das heißt, weder auf der einen Seite nur zu schweigen und gar nichts zu sagen, noch auf der anderen Seite alles zu sagen, was einem in den Sinn kommt. Dann wirst du auch sehr viel Unsinn reden und sehr viel Sünde reden, die du hinterher bereust und die bei anderen Schaden hervorgerufen hat. Und hier ist scheinbar der Timotheus für andere ein Vorbild, wie er mit Worten umgeht, wie er mit anderen Menschen kommuniziert, dass er sie auferbaut, wie wir später noch lesen, dass er sie aber auch zurechtweisen kann. Da werden ihm dann noch Tipps gegeben, wie er das am besten tun kann. Das ist dann Anfang Kapitel 5. Also er soll Vorbild sein in dem Wort. Und dann wird gesagt, im Wandel. Wandel ist hier so ein Begriff, der das gesamte Leben anspricht, insbesondere die Beziehung zu anderen Menschen. Also wie er sich zu anderen Menschen verhält. Darin ist er, ist er allen anderen ein Vorbild. Und das wird dann im Folgenden noch etwas näher beschrieben, denn wir könnten auch diesen Begriff Liebe, der dann erwähnt wird, also sei ein Vorbild im Wandel, in der Liebe, damit zunehmen. Liebe, das Wort hier, ihr wisst ja, im Griechischen gibt es vier verschiedene Begriffe für Liebe. Hier an dieser Stelle steht Agape. Und Agape ist die göttliche Liebe, also die selbstlose Liebe. Und die wird hier genannt, die kennzeichnet scheinbar das Leben des Timotheus. Worin könnte sich das niederschlagen? Hier wird ja einmal von Beziehungen geredet, eben mit dem Wandel, und dann wird die Liebe erwähnt. Da werden auch die Leute erwähnt, die ihn angreifen. Ich habe den Eindruck, damit ist gemeint, er ist ohne Bitterkeit diesen Menschen gegenüber, ohne Rachegefühle. Er ist bereit, anderen zu vergeben, weil er dahinter den Menschen sieht, den Gott liebt und nicht erst daran denkt, sich verteidigen zu müssen. Er nimmt die Menschen ganz an, so wie sie sind, aber natürlich nicht so, wie sie bleiben müssen. Sie sollen sich ja auch verändern, aber er nimmt sie erstmal so an. Er achtet nicht zuerst auf seine eigenen Gefühle. Er ist auch in der Lage, seine eigenen Emotionen zu überwinden und die Menschen in der Liebe Gottes zu sehen. Das ist damit gemeint. Und dann steht als Nächstes im Geist. Hier haben wir eine kleine Schwierigkeit, denn in einigen der zuverlässigsten Texte der Überlieferung des Neuen Testaments steht dieses im Geist nicht drin. Also es könnte sein, dass Paulus das ursprünglich nicht geschrieben hat, ist aber auch kein großes Problem. Hier ist ja keine Schwierigkeit, wenn wir das drin lassen. Aber es könnte sein, dass es im ursprünglichen Text nicht drin steht. Wenn es im ursprünglichen Text drin steht, dann heißt hier im Geist wahrscheinlich, wie er vom Heiligen Geist geleitet seinen Alltag führt. Was könnte das bedeuten? Ja, dass man merkt, wenn er Entscheidungen trifft, dann sucht er zuerst nach der Antwort bei Gott. Was ist dran? Dass er nicht selbstständig entscheidet. Dass er versucht, sein Leben vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Solche Sachen, die könnten damit gemeint sein. Und wenn dann steht, im Glauben soll er ein Vorbild sein, dann ist hier wahrscheinlich nicht der rettende Glaube gemeint. Denn er soll ja ein Vorbild für die Gemeinde sein. Und die sind ja alle gerettet, die sind ja alle gläubig. Sondern hier ist wahrscheinlich mehr der Glaube gemeint, der auch sich ja fortsetzt, nachdem wir uns bekehrt haben. Und darin ist er ein Vorbild. Glauben heißt ja Vertrauen. Glauben hat mit Treue und Ausdauer zu tun. Und ich glaube, das ist das, was hier gemeint ist. Er hat es gut begonnen, aber es ist nicht bei dem guten Anfang geblieben. Er ist weiter treu bei Jesus geblieben, hat sich davon prägen lassen und daraus soll er die anderen herausfordern.
Und diese ganzen Dinge, die werden jetzt, ach ja, und dann die Keuschheit am Ende. Also Keuschheit heißt ja Reinheit. Und Keuschheit, dieser Begriff, wird insbesondere auf sexuelle Reinheit bezogen. Das wird im Folgenden auch noch wieder erwähnt. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 2, da sagt, er soll Menschen ermahnen in Keuschheit. Wir hatten das vorher auch schon mal. Also Paulus erwähnt das immer wieder, weil er weiß, dass dieser sexuelle Bereich bei allen Menschen so ein bisschen Probleme machen kann. Und es kann auch dazu führen, dass man sich anderen Menschen eben nicht mehr so gegenüber verhält, also dem anderen Geschlecht gegenüber, nicht mehr so verhält, wie Gott es eigentlich will. Das heißt, im Abstand, in einer gewissen Ehrerbietung, dass keine falschen Gedanken und Gefühle bei dem anderen oder bei denen, die zuschauen, auftauchen können. Da merken wir, diese Sache ist heute durchaus auch gefragt, denn so Anzüglichkeit ist heute ja eher schick, eher modern, ja natürlich, das sagen sogar meistens, ach, das ist doch nicht dabei, das ist doch ganz normal und so, aber hier soll er das bewusst nicht tun. Und wer irgendwo im christlichen Dienst steht, weiß, dass es ja viele Leute gibt, die Gott gebraucht hat, die große Gottesmänner gewesen waren, die an dieser Stelle gescheitert sind. Und deshalb hier auch bewusst erwähnt, da bist du ein Vorbild, da bist du gut, das hast du gut in der Hand. Da gehst du keine falschen Dinge ein. Also ich erinnere mich, jetzt fühle ich mich dann schon fast wie ein alter Mann, nicht? Also so in meiner langer Zeit, als ich studiert habe, da hatte ich mal einen Professor gehabt und der hatte uns in Pastoraltheologie unterrichtet und dann unter anderem hat er uns den wertvollen Tipp gegeben und hat gesagt, er war selbst einige Jahre Pastor gewesen, pass auf, was Seelsorge und so angeht. Mach nie Seelsorgegespräche mit Frauen allein. Das ist ein guter Tipp, gebe ich meinen Schülern heute auch weiter, so von Generation zu Generation. Ne? Und er berichtete von einigen Frauen, die bei ihnen in der Seelsorge waren, wo immer dann ganz schnell auch eine Gefahr bestehen kann. Und das mag gar keine Absicht sein. Stell dir mal vor, du bist da jetzt irgendwo Prediger und dann kommt eine Frau zu dir mit ihren Eheproblemen. Und meistens ist das ja so, in ihrer Ehe lief die Schlufte schlecht. Und dann kommt sie zu dir und bei dir, da hat sie ein offenes Ohr. Du bist verständnisvoll, du siehst, wie es ihr geht, du gibst ihr ein paar gute Tipps. Ja, wie schnell kann das kommen, dass die Frau, ehe sie will oder nicht will, dann da vielleicht unterbewusst einfach denkt, also wenn mein Mann so wäre wie der. Und schon sind wir auf dem falschen Dampfer dabei, nicht? Schon Probleme. Ganz zu schweigen davon, dass ja auch der Prediger, wenn dann eine junge, hübsche Frau zur Seelsorge kommt, auch auf dumme Gedanken kommen kann. Es ist ja nicht nur, dass die Frau da auf falsche Gedanken kommen kann. Und deshalb hier die Warnung, sei keusch, pass auf in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Also diesen Tipp würde ich euch auch weitergeben. Wenn ihr in der Seelsorge tätig seid, Männer zu Männern und Frauen zu Frauen, man kann mal ein kleines Gespräch führen. Das kann auch mal eine Viertelstunde sein, irgendwo, aber möglichst auch in der Öffentlichkeit, möglichst nicht irgendwo in einem Raum abgeschlossen oder sonst irgendetwas. Wenn das der Fall ist, nimm deine Frau dazu, wenn du verheiratet bist. Deshalb die Ältesten sollten ja auch verheiratet sein. Auch dafür ist das eine große Hilfe. Oder gebt den Seelsorgefall an eine andere Frau ab. Erstmal Frauen unter Frauen verstehen sich meistens sowieso besser. Also zumindest jetzt geistlich gesonnene Frauen. Nicht? Ich gehe jetzt nicht von zickigen Frauen irgendwo aus, die da im Beruf zusammenarbeiten und sich gegenseitig fertig machen, sondern jetzt geistlich gesinnte Frauen. Die können sich besser hineinversetzen, wie es in einer Frau geht. Und Männer besser mit Männern. Ich erinnere mich immer wieder an Bibelschüler. Fast jedes Jahr kommt das. Dann sind wir irgendwo in der Einsatzwoche, sind unterwegs, machen Evangelisation und ich sage immer das. Und dann sagen mir jedes Mal Schüler, aber ich verstehe mich mit Frauen so gut. Ja, genau das ist ja das Problem. Genau das ist das Problem dabei. Und dann sage ich ihm, mach es trotzdem nicht. Und manche glauben es mir dann halt nicht. Ne? Aber deshalb sieht diese Herausforderung, diese Geschlechtlichkeit ist uns von Gott geschenkt, aber da, wo es um sensible Sachen geht, wo Leute ihre Herz öffnen, da entsteht automatisch Nähe, emotionale Nähe. Und da ist es gut, wenn man auf diese Trennung achtet und diese Keuschheit, die Paulus hier dem Timotheus bescheinigt, auch daran denkt. Also da ist er scheinbar ein Vorbild. Da können keine falschen Gedanken aufkommen. Timotheus achtet darauf. Und dann kommt ein nächster Abschnitt bis zum Ende dieses Kapitels. Ab Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Geistesgabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Bis ich komme, mehrfach in dem Brief äußert Paulus diese Sehnsucht. Ich will jetzt bald wieder zurück nach Ephesus. Aber nicht nur nach Ephesus, sondern ich will bald zurück wieder zu meinem Mitarbeiter Timotheus, mit dem arbeite ich so gern zusammen. Und hier drückt er das wieder auf. Aber in der Zwischenzeit, da soll Timotheus die Gemeinde richtig führen, die Verantwortung ernst nehmen. Und wie soll er das tun? Also bis er kommt, hat Timotheus die Verantwortung. Was soll er in der Gemeinde tun? Sei bedacht auf das Vorlesen. Da müssen wir sagen, da sind wir ja ganz biblisch, nicht? Das habe ich ja vorgestern getan. Also hier vorlesen aus der Bibel, denn das ist damit gemeint. Hier ist nicht gemeint, nimm mal irgendeine schöne Geschichte und lies die vor. Ist natürlich vollkommen klar, hier ist Vorlesen gemeint, und zwar Vorlesen der Bibel. Jetzt wissen wir natürlich alle, die Bibel gab es ja noch gar nicht zum damaligen Zeitpunkt. Ja, die Bibel der ersten Christen war das Alte Testament. Und so war es in jedem Gottesdienst, wurde aus dem Alten Testament vorgelesen, aber dann wurde das Alte Testament auf die Botschaft von Jesus Christus bezogen. Das merken wir ja, vielleicht erinnert euch noch daran, die dabei waren, beim Römerbrief, als wir den durchgelesen haben. Ganz, ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. Und da merken wir, die Christen wollten ja nicht was vollkommen Neues anfangen. Die haben ja gesagt, natürlich hat Gott sich schon offenbart vor Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und das, was im Alten Testament steht, stimmt ja. Aber jetzt hat Gott die Fülle seiner Offenbarung gegeben. Jetzt wird plötzlich klar, was er denn dem Abraham versprochen hat und dem Jakob und was er schon dem Adam gesagt hat. Und deshalb das Alte Testament als Grundlage, das sollte immer wieder vorgelesen werden. Und dazu gehörten wahrscheinlich auch die ersten Schriften des Neuen Testaments, denn von denen wissen wir, dass sie, sobald sie geschrieben waren, abgeschrieben worden sind und in den Gemeinden herumgereicht worden sind, weil die Gemeinde gemerkt hat, hier spricht auch Gott dadurch. Das ist nicht nur die Meinung von dem Johannes oder von dem Paulus oder von dem Petrus, sondern es ist Gott, der dahinter steht. Und übrigens war das auch ganz klar, diese ersten Christen der zweiten Generation, die haben auch Briefe geschrieben. Die sind uns überliefert, zum Beispiel ein Papiasbrief, das war ein Schüler des Johannes. Aber diese Briefe haben nie dieselbe Autorität gehabt wie die der Apostel, derjenigen, die von Jesus berufen worden sind oder die mit ihm zusammengearbeitet haben. Also hier soll er lesen. Übrigens, diese Aufforderung, die ich dort vorgelesen habe, ich habe den Eindruck, dass das so eine erste Art von Gemeindeordnung ist. Denn Paulus spricht hier an dieser Stelle nicht so sehr über das, wie die Christen privat leben, genauso wie bei der Ältestenschaft, dem Diakonat und auch wie wir später bei den Witwen lesen. Hier geht es um Gemeindeleben. Und ich habe den Eindruck, hier soll beschrieben werden, das soll typisch für das Gemeindeleben sein. Also im Gemeindeleben achte darauf, dass immer wieder das Wort Gottes vorgelesen wird. Dann als nächstes, was er tun soll, ist, ich mache das jetzt mal in einer anderen Reihenfolge, lehren. Das eine, ich lese vor, was Gottes Wort sagt. Lehren heißt, ich erkläre das. Ich stelle das in einen systematischen Zusammenhang, damit die Christen das auch richtig einordnen können. Und Lehre, das haben wir ja gelesen, ist besondere Verantwortung der Gemeindeleitung, der Ältestenschaft. Hier wird Timotheus angesprochen als einer der Hauptverantwortlichen zum momentanen Zeitpunkt für die Gemeinde in Ephesus. Und da ist es wichtig, nicht nur das Wort Gottes zu nennen, zu lesen, sondern es auch systematisch von A bis Z, von vorne bis hinten zu erklären, damit die Leute es richtig verstehen können. Und dann kommt als drittes dazu das Ermahnen. Und unter Ermahnen, da ist hier in erster Linie Seelsorge gemeint. Zurechtweisung, auch das gehört zu Leitungsaufgaben, selbst wenn es manchmal schwer ist. Dazu gehört Tadel, Warnungen, aber auch Trost und Ermutigung. Also dieses Wort Ermahnen kann vielerlei bedeuten und bezieht sich in erster Linie auf die Seelsorge. Also auf der einen Seite, das Denken der Menschen soll gefüllt werden von dem Denken Gottes, mit Bibel und systematischer Erklärung. Aber dann soll auch das Leben der Menschen, auch ihr Herz erreicht werden. Und das braucht Seelsorge. Das braucht persönliche Gespräche, einfühlsame Gespräche, Korrektur an der richtigen Stelle. Und das soll er auch tun. Also das soll Hauptaufgabe oder wichtige Aufgabe desjenigen sein, der Leitungsverantwortung hat in der Gemeinde. Dann kommt diese Sache mit der Gnadengabe. Vernachlässige aber nicht die Gnadengabe. Das Wort Gnadengabe, was hier steht, ist Charisma, also das Charisma. Vernachlässige nicht dieses Charisma, was in dir ist, was dir verliehen ist durch Weissagung, Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Erst einmal will Paulus hier auf mehrere Art und Weise bestätigen, dass der Timotheus diese Geistesgabe hat. Denn das wird ja hier auf mehrerlei Art und Weise gesagt. Nämlich erstmal wird gesagt, durch das, wie du lebst, sieht man ja, dass du diese Geistesgabe hast. Das wird in dem, was vorher steht und nachher steht, erklärt, denn da ist er ja mit drin. Dann wird gesagt, es gab scheinbar Weissagungen, also das heißt übernatürliche Mitteilungen. Ja, der hat diese Geistesgabe. Und dann gab es eine offizielle Einsegnung oder Handauflegung der Ältesten aus der Gemeinde, aus der er stammte, die noch das Ganze bestätigt hat. Also dreifache Bestätigung, dass er diese Geistesgabe hat. Und die Frage, die ich mir zumindest stelle, ist, welche Geistesgabe war das denn nun? Konnte der in Zungen reden? Wäre ja spannend, nicht? Nur müssen wir die Frage stellen, in diesem Zusammenhang, hey, was soll denn das? Jetzt wird gesagt, nimm deine Verantwortung an, niemand verachte dich deiner Jugend wegen und denk daran, dass du auch mal in Zungen redest. Würde irgendwie nicht dazu passen. Übrigens genau dieselbe Ermahnung finden wir dann nochmal im 2. Timotheusbrief. Da kommt das nochmal vor. Und zwar immer im selben Zusammenhang. Nämlich immer in dem Zusammenhang, wo es um die Leitungsverantwortung des Timotheus geht. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 12, lesen wir, dass eben auch die Gabe der Leitung ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und ich habe den Eindruck, genau das ist das, was hier gemeint ist. Denn er wurde ja angegriffen. Da sagen sie, hey, du bist ja viel zu jung. Da wird er angegriffen in seiner Leitungsverantwortung. Paulus sagt ihm, nimm deine Leitung ernst, indem du jetzt das Wort pflegst im Vorlesen, im Lehren und ermahne die Leute. Da geht es ja um seine Aufgabe als Leiter in der Gemeinde. Und ich habe den Eindruck, genau darum geht es hier. Paulus will ihn daran erinnern, das, was du tust, tust du nicht, weil es dir gerade Spaß gemacht hat, weil du ausgebildet worden bist dazu, sondern weil Gott dich dafür bestimmt hat, weil du diese Gabe von Gott bekommen hast. Deshalb sei zuversichtlich, deshalb mach die Sache, egal was die Leute um dich herum sagen. Und als Bestätigung kann man nur noch sagen, das war ja nicht nur deine Idee. Einmal, wir sehen, du schaffst das ja richtig gut, du machst das ja gut, er ermutigt ihn. Also man sieht ja, dass du diese Gabe hast, sonst würde es ja nicht so klappen. Zweitens, erinnere dich daran, da waren doch noch andere Geschwister, die geweissagt haben über dir, die gesagt haben, ja, wir glauben auch, der Timotheus hat das. Und dann gab es die Ältesten, die dich eingesegnet haben, gesagt, ja, der ist ausgesandt hier als Leiter, der hat diese Verantwortung. Dreifache Bestätigung für ihn. Und deshalb vernachlässige deine Aufgabe nicht. Das ist die Herausforderung natürlich auch für all diejenigen, die möglicherweise von Gott dazu berufen sind, aber die sich entweder nicht trauen, oder die sagen, ich habe so viel andere Sachen zu tun, nein, das ist nicht dran. Und irgendwann, da mal im Rentenalter, denken sie sich jetzt vielleicht schon, aber dann ist es möglicherweise zu spät. Also das gilt ja generell, wenn Gott uns beruft, dann sollen wir dieser Berufung auch nachgehen und dann müssen wir eine Prioritätenliste aufstellen. Also was ist jetzt zuerst dran und was muss dann hinterher zurückstehen? Denn wie ihr alle wisst, nicht, der größte Feind des Besten ist das Gute. Und so müssen wir nicht immer nur böse Sachen tun, sondern manchmal, da fällt unsere Berufung von Gott hinten runter, weil es so viele andere gute und wichtige Sachen zu tun gibt. Aber da müssen wir vor Gott natürlich fragen, was ist dran, wo ist auch die Begabung, die ich habe, die ich einbringen soll, wo ist mein Dienst in der Gemeinde, für den Gott mich vorgesehen hat. Dann sagt er weiter, dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Also dies soll deine Sorge sein, dass du vorliest, dass du ermahnst, dass du lehrst, dass du dich erinnerst, Gott hat dich berufen, das soll deine Sorge sein, dafür setz dich ein, darin sollst du leben. Und dann finde ich auch wichtig, diesen Hinweis, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Fortschritt, dieser Begriff, ist eigentlich ein Begriff, der aus der militärischen Sprache kommt. Damit ist die Armee gemeint, die jetzt voranschreitet, gegen einen Gegner zieht. Das heißt also, ist mit Anstrengung, mit Kampf verbunden. Das kommt nicht einfach so. Und ich habe den Eindruck, hier ist eine Herausforderung für den Timotheus und auch für uns. Denn er spricht ja hier zu jemandem, der schon jahrelang im christlichen Dienst steht. Und was steht nämlich dahinter? Die Gefahr für jemanden, der lange im christlichen Dienst ist, dass er stehen bleibt. Dass er irgendwann einen tollen Anfang gemacht hat. Wir kennen das ja so, die erste Liebe, die Begeisterung. Was steckt nicht alles in der Bibel drin? Und die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und ja ganz Jesus nachfolgen wollen. Und dann kann es mit der Zeit, selbst bei denen, die im geistlichen Dienst stehen, so eine Art Stagnation geben. Man bleibt dabei stehen und wie schön war der Anfang. Aber es geht nicht mehr so weiter. Und hier fordert er heraus, jeder soll deinen Fortschritt sehen. Und das wäre eine Herausforderung, mal in der Gemeinde, was weiß ich, da ist jemand 20 Jahre ältester. Und jetzt sollte man auch sagen, wir wollen deinen Fortschritt sehen. Ja, das soll die Gemeinde ja nicht sagen, das würde ja als undespektierlich klingen, nicht? Also den da so irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Aber genau das ist, was Paulus sagt. Die Gemeinde soll erbaut werden, indem sie auch bei den langjährigen Mitarbeitern noch Fortschritt sieht. Und Fortschritt kann in verschiedenen Dingen sein. Zum Beispiel auch in der Lehre. Das ist ja, kann ja so ein Problem sein. Da ist jemand im Predigtdienst, in der Lehre, und irgendwann die Gemeinde weiß immer schon vorher, was derjenige predigen wird. Kennt ihr sowas auch in der Gemeinde? Da gibt es nämlich Leute, die haben immer wieder ihre Lieblingsideen. Egal über welchen Text sie predigen, sie kommen immer wieder auf dasselbe. Und da merkt ihr keinen Fortschritt. Der hat vor 20 Jahren mal die biblische Wahrheit erkannt, hoffentlich auch gut erkannt, und die findet er so toll, dass er sie nach 20 Jahren immer noch predigt, aber auch predigt, wo sie gar nicht drin steht. Und da muss man sagen, hier, kein Fortschritt. Fortschritt heißt ja auch, dass du neue Erkenntnis bekommst. Also neu heißt nicht, dass du plötzlich die Bibel total über den Haufen wirfst, so nicht. Aber dass du neue Sachen verstehst, aber auch, dass du in deinem eigenen Leben vorankommst. Dass da meinetwegen Sünden, mit denen du zu tun gehabt hast, überwunden werden. Dass da, wo du Hemmnisse gehabt hast, mit Menschen beim Glauben zu sprechen, diese Hemmnisse fallen. Dass du jetzt da vorankommst. Denn wenn du Vorbild, wenn du Ältester in der Gemeinde bist, du bist ja nicht Vorbild in dem, was du sagst, also jetzt Lehre, sondern auch in dem, was du bist, wie du lebst und da auch wie du geistlich lebst. Und deshalb hier ganz wichtig dieser Hinweis, die Leute sollen Fortschritt in deinem Leben sehen. Das soll nicht immer an einer Stelle stehen bleiben. Und das ist gerade eine Herausforderung für viele von uns, die schon seit Jahren oder wie bei mir schon seit Jahrzehnten im Glauben stehen. Es nicht dabei stehen zu lassen und zu sagen, na ja, weil ich jetzt, was mich jetzt betrifft, 30 Jahre gläubig bin, sogar schon mehr, weil ich 30 Jahre gläubig bin, deshalb brauche ich kein Wachstum mehr. Ich bin ja sowieso schon jetzt so weit gewachsen über die Junggläubigen hinaus. Nein, für mich gilt genauso immer noch diese Herausforderung, Michael, wo musst du noch wachsen? Wo muss noch was weiterkommen, verändert werden? Wo brauche ich noch diesen Fortschritt dabei? Das, was Paulus hier dem Timotheus sagt. Und dann sagt er in allen Dingen, das heißt sowohl was Lehrmäßiges angeht, als auch was das praktische Leben angeht. Dann habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das bestätigt nochmal genau das, was vorne als Aufforderung gewesen war. Hab Acht heißt, achte darauf, kämpfe darum, setz dich dafür ein, lass dich nicht verführen. Und habe Acht auf dich selbst, dass du nicht von dem richtigen Weg abweichst. Habe Acht darauf, dass der Fortschritt in deinem Leben sichtbar ist und weitergeht. Und das geht natürlich genauso auf die Lehre. Ich kann nicht bei der Lehre einmal sagen, jetzt habe ich es begriffen, jetzt ist alles klar. Sondern wenn da steht, hab Acht darauf, dann ist das nicht ein Besitz, den ich ein für alle Mal habe, sondern etwas, wo ich ständig darauf achten muss, dass meine Lehre klar orientiert bei Gott bleibt, dass ich mich dadurch korrigieren lasse, dass ich, also es ist etwas, wo ich ständig dran bemüht sein muss. Das ist hier. Und zwar für mich und natürlich auch für die anderen. Denn da steht ja, hab Acht auf dich selbst und die Lehre, bleibe beständig dabei, also bei dem Fortschritt und bei der Lehre. Und dann steht, denn wenn du das tust, dann hat es Auswirkungen für dich, die habe ich ja erwähnt, nämlich, dass du vorankommst, deine Beziehung zu Jesus gut ist, aber auch für andere, nämlich diejenigen, welche auf dich hören, von dem, was du predigst. Hier steht dann allerdings diese seltsame Formulierung, wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Das klingt ja jetzt wieder ein bisschen komisch. Aha, das heißt also, nur wenn ich am Ende meines Lebens immer gewachsen bin und wenn ich immer das Richtige gepredigt habe, dann werde ich gerettet. Ja, dann haben wir noch eine schwere Aufgabe vor uns. Und was ist dann mit der Erlösung aus Gnade allein? Gilt die hier? Ja, natürlich gilt die hier dabei. Also, wahrscheinlich meint Paulus hier zweierlei Dinge mit. Das erste, was er hiermit wahrscheinlich meint, ist, dass es kein Christsein gibt, was alleine aus Bekehrung besteht. Christsein zieht auch Heiligung nach sich. Und genau die spricht er hier an. Das heißt, ich würde es interpretieren ähnlich, wie das Jakobus oder Johannes tun, im ersten Johannesbrief. Jakobus sagt dann, der Glaube ohne Werke ist tot. Da sagt einer, ich bin gläubig, weil ich irgendwo in der Evangelisation mal die Hand gehoben habe. Und dann sagt Jakobus, nee, das ist ja alles nichts. Dann sagt er ja, also zeig mir mal deinen Glauben, ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Glaube ohne Werke gibt es nicht. Und ich habe den Eindruck, das könnte hier so etwas mit gemeint sein, wenn gesagt wird, da muss Fortschritt sein, da muss Veränderung sein in Lehre und Leben. Und dadurch du wirst nicht durch die Taten gerettet, aber durch deine Taten wird deutlich, dass du gerettet bist, dass du zu Jesus gehörst. Das ist so eine Art Indikator. So ähnlich wie Jesus ja auch sagt, der gute Baum bringt gute Früchte. Das heißt, entweder bist du ein guter Baum, es gibt keinen guten Baum mit schlechten Früchten. sagt Jesus. Dabei ist eine ähnliche Richtung. Und so, glaube ich, ist das hier zum Teil gemeint. Zum Teil könnte damit auch etwas anderes gemeint sein. Ihr erinnert euch ja noch daran, dass wir wenig vorher gelesen haben, dass die Frauen gerettet werden durch Kindergebären. Und da haben wir auch gemerkt, nee, das ist natürlich nicht die Rettung. Frauen müssen ihre Sünden genauso bekennen, da genügt es nicht, ein Kind zu bekommen. Sünde muss genauso bekannt werden. Also da müsste ich auch sagen, Gott, dann bist du ungerecht. Die Frauen haben es dann viel besser. Die müssen nur ein Kind bekommen und der Mann muss dauernd sagen, ich bin Sünder, ich bereue, ich kehre um. Und nein, das muss eine Frau genauso tun. Eine Frau muss auch anerkennen, dass sie Sünderin ist dabei. Aber bei dem gerettet werden, also ich meine, vielleicht sagt manche Frau jetzt auch, ja Michael, du hast gut reden, du weißt ja nicht, wie schlimm es ist, ein Kind zu bekommen. Ja, stimmt, ich weiß es nicht. Wobei ich ja dabei gewesen war, mitgezogen habe, nicht, Nabelschnur mit abgeschnitten habe und so. Und dann das, die Babys immer gewaschen habe mit ihrem Schleim und so da weg. Und also gut, aber zugegeben, ich war nicht diejenige, die das Kind im Bauch gehabt hat. Aber ja, da sind die Kompetenzen verteilt, nicht, bei Gott. Also, das andere, was das noch bedeuten könnte, im Blick auf dieses, die Frauen werden gerettet durch Kindergebären, da steht ja, meint ja, die Frau erfindet ihre Erfüllung im Normalfall. Sie findet ihre Aufgabe von Gott darin, dass sie sich um die Kinder kümmert. Und hier könnte es auch in dieser Hinsicht bedeuten, du findest deine Erfüllung im geistlichen Leben darin. Gott kommt zum Ziel mit dir, indem du Wachstum erlebst, indem du treu im Wort bist. Das ist also hier nicht die Errettung bezüglich der Sündenvergebung ist, sondern die Erfüllung, die Gott uns geben will in unserem geistlichen Leben. Und die betrifft dann eben auch die Leute, die ihm zuhören. Und mit Zuhören ist ja gemeint nicht nur das akustische Zuhören, sondern die das Hören und das auch Tun. Die werden von ihm mit geprägt. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, und zwar Kapitel 5. Erster Abschnitt, die ersten beiden Verse. Ein älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Hier, also diese Kapiteleinteilung gab es ja nicht, das war jetzt wie ein fließender Text gewesen. Und ich habe den Eindruck, Paulus blendet hier nochmal zurück. Er geht nämlich darauf ein, dass hier gesagt wird, er soll in der Gemeinde die Leute ermahnen, Vers 13. Da steht ja, sei bedacht aufs Vorlesen, auf die Lehre. Und aufs Ermahnen. Und erstmal erklärt Paulus, wie das mit dem Ermahnen geht. Nämlich, dass er selbst ein Vorbild sein muss, sonst geht das Ermahnen nicht. Dann kommt er auf die Lehre zu sprechen, dass er eben die Lehre gut bewahren soll, darauf achten soll und Fortschritte in der Lehre machen soll. Also immer das Wort Gottes studieren. Und jetzt kommt er nochmal auf das Ermahnen. Und da gibt er einen sehr guten, seelsorgerlichen Tipp dafür, den wir alle auch behalten sollten, auch für heute. Vielfach gehen nämlich Gespräche über den Glauben oder über die Seelsorge schief, weil wir so bestimmte ganz normal menschliche Dinge nicht beachten. Ihr seid ja jetzt, die größten Teil von euch sind so im Zwischenzeitalter, nicht? Also nicht wahnsinnig alt, nicht wahnsinnig jung, irgendwo so dazwischen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt so Mitte 40 und dann kommt so ein Teenie mit 14 Jahren auf euch zu und sagt euch, also das siehst du ja vollkommen falsch in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Den meisten Menschen geht es innerlich so, hey, du hast ja gar keine Ahnung. Du stehst ja ganz am Anfang des Glaubens. Du Grünschnabel, was erzählst du mir? Und umso älter die Menschen werden, umso stärker kommt das. Und jetzt ist der Timotheus ein Jüngerer. Und jetzt meinetwegen ist er mit 40 und er soll einen 70-Jährigen was sagen. Der 70-Jährige denkt ja immer, als ich noch so jung war wie du, da habe ich das auch noch so gesehen. Aber zwischenzeitlich, da weiß ich viel besser Bescheid. Also, was soll der Timotheus tun? Der soll jetzt nicht sagen, hey, du alter Knacker, du hast ja keine Ahnung. Sondern der soll hingehen und soll mit ihm so sprechen, als ob er mit seinem Vater sprechen würde. Und jetzt gehen wir mal von einer heilen, also einigermaßen heilen Familienbeziehung aus, also wo nicht die Kinder nach Hause kommen und sagen, ey Alter, ne, mach mal Platz und so, sondern gehen wir mal davon aus, das ist jetzt biblisch. Ja, und im biblischen Sinne, da soll das ja eine gewisse Achtung der Kinder vor den Eltern sein. Und hier soll dem Timotheus gesagt werden, wenn du in der Gemeinde mit einem älteren Mann zu tun hast, dann sprich zu ihm, wie du nach biblischem Motiv mit deinem Vater reden solltest. Das heißt, mit einer gewissen Ehrerbietung. Das heißt, macht es ihm leicht, das zu akzeptieren, was du ihm zu sagen hast. Tritt nicht so selbstsicher auf, sondern lieber ein bisschen bescheidener. Gib ihm Ehre, dass er auch merkt, du achtest den anderen. Denn dann fällt es dem anderen viel leichter, das zu akzeptieren. Übrigens geht das nicht nur in der Hinsicht von dem Älteren zum Jüngeren, sondern genauso auch umgekehrt. auch von dem, wenn der Ältere einem Jüngeren etwas sagt. Ihr werdet schon manchmal jetzt die Erfahrung machen, vielleicht mit euren eigenen Kindern. Dann sagt ihr euren Kindern, also das ist schlecht, das so und so zu machen. Und also zumindest meine Töchter haben mir auch schon mal gesagt, Papa, du hast ja keine Ahnung, wie das heute läuft. Das soll es ungefähr sein. Ja, damals im Mittelalter, als du noch jung gewesen bist, da hat man das vielleicht so gemacht. Aber heute, da sind wir in einer ganz anderen Zeit. Und tatsächlich, manchen Jugendlichen fällt es schwer, von Älteren etwas zu akzeptieren, weil sie den Eindruck haben, die verstehen mich ja gar nicht richtig. Die wissen ja nicht, wie das wirklich ist. Und da gilt es genauso. Deshalb begegne auch einem Jüngeren nicht als der selbstsichere, ich habe die große Erfahrung, sondern begegne dem auch mit dem Verständnis, dass es ihm leichter fällt, das zu akzeptieren, was du ihm sagen willst. Das sagt nichts über den Inhalt. Wir sollen nicht den Inhalt verfälschen. Wir sollen nicht den Inhalt anpassen, den Leuten nach dem Mund reden, das nicht. Es geht hier nur um die Art und Weise, wie du Ermahnung, und Ermahnung heißt an dieser Stelle, eigentlich im wörtlichen Sinne, heißt es so viel wie Beistand leisten. Also hier dieses Wort ermahnen heißt nicht immer ausgestreckte Finger, du Böser, sondern Ermahnung meint im wörtlichen Sinne hier Beistand leisten. Man kann es auch übersetzen als stärken oder jemanden zur Seite stehen. Also das meint dem anderen helfen, dass er vorankommt im geistlichen Leben, aber natürlich auch, indem man ihm unangenehme Sachen sagt. Und keiner will gerne unangenehme Sachen hören, aber damit diese unangenehmen Sachen auch ankommen im Leben, sollen wir versuchen, all diese anderen zwischenmenschlichen Dinge möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Und diese zwischenmenschlichen Dinge sind manchmal der Altersunterschied. Also dass wir es manchmal uns schwerfällt, von Menschen mit vollkommen anderem Alter etwas anzunehmen. Und wenn uns das sowieso schon Probleme macht, dann umso mehr. Und da sollten wir drauf achten. Und genau dasselbe sagt er dann auch hier noch, was die Geschlechter angeht, in Mann und Frau. Wobei er sagt dann hier eher so dem Älteren als ein Vater, dem Jüngeren wie ein Bruder. Also auch wenn du einen hast, der jünger ist, begegne ihm so, als wenn du jetzt einen Bruder da hast, mit dem du herzlich bist. Hier muss kein so großer Anstand sein. Also ich meine anständig schon, aber nicht so sehr förmlich, sondern du gehst mit dem etwas lockerer um. Aber auch so, dass er merkt, du liegst ihm am Herzen. Du urteilst nicht nur über ihn als Fremden. Und genauso bei der älteren Frau als Mütter und den jüngeren Schwestern, den soll man eben dann sagen als Schwester, also den jüngeren Frauen soll man als Schwester begegnen. Aber dann sagt er hier noch interessanterweise mit Keuschheit. Das ist genau das, was ich euch vorhin schon gesagt habe mit der Keuschheit, denn hier sind ja die jüngeren Schwestern mit gemeint. Also da ist der Timotheus und plötzlich ist er mit jungen, hübschen Mädchen und denen soll er weiterhelfen im Glauben. Ja, und da wird er noch besonders ermahnt. Und da passt besonders auf, die sollst du zwar als Schwestern behandeln, so als ob es deine Schwester wäre, aber auch mit der nötigen Distanz und mit Keuschheit. Also achte darauf. Also hier so ein paar Tipps für Seelsorge. Wie macht ihr die? Macht es den Leuten nicht schwerer, als es wirklich sein muss. Und dann kommen wir zum nächsten Teil und der ist für manche vielleicht etwas mysteriös, wenn ihr den durchgelesen habt. Hier geht es nämlich um die Witwen. Und hier gibt es echte und falsche Witwen. Also, das ist ja eine interessante Sache, ne? Wie kann es eine falsche Witwe geben?
Bobby würde jetzt sagen, achte auf die Landung.
Ach so, ja gut. Das klingt sogar noch richtig, als ob es aus dem Text wäre hier, ne? Ja gut, was machen wir denn da? Tja, also das mit den, aber ich fange doch ein bisschen an mit den Witwen. Also ein bisschen sage ich euch noch über die Witwen jetzt, wo ich euer Interesse geweckt habe, hoffentlich eure Neugierde. Dann will ich dann noch ein bisschen dabei bleiben, aber ich achte darauf, ich werde das im Blick behalten, ich werde nicht mehr lange machen, nur einen kleinen Einstieg hier dabei. Ja. Also ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Also erstmal, dass die Witwen geehrt werden sollen, das ist im Alten Testament ja vollkommen festgeschrieben. Da ist gar keine Frage. Denn Witwen heißt ja Leute, die eben also Frauen, die ihren Mann verloren haben, und die stehen jetzt ziemlich ohne andere Mittel da. Jetzt steht die wirkliche Witwen sind, da ist nicht mit gemeint, die eine ist Witwe, aber der Mann lebt noch irgendwo. Der ist im Keller halt, nicht? Oder so. Das ist damit nicht gemeint, sondern hier ist mit gemeint, die Witwen sind im Sinne der Unterstützungsleistung der Gemeinde. Also das heißt, die bedürftige Witwen sind. Deshalb steht mich auch direkt danach. Wenn die Witwe aber Kinder oder Eltern hat, sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Da steht also diese, die Kinder und Enkel haben, die für sie sorgen können, das sind keine wirklichen Witwen. Also wirkliche Witwen im Sinne der Gemeindeordnung. Denn im Alten Testament stand ja, dass man Witwen und Waisen, die sollte man unterstützen. Und zwar jeder war dazu verpflichtet. Das heißt, die Gemeinde Israels. Im Neuen Testament gibt es ja jetzt nicht mehr das Volk Israel, gibt es die Gemeinde. Und die Gemeinde hat es als Verpflichtung gesehen, jeder, der in ihrem Umfeld ist, der bedürftig ist, den zu unterstützen. Und Witwen waren bedürftig, weil die meisten Witwen hatten keinen Beruf. Die waren abhängig von ihrem Mann und von ihrer Familie. Wenn der gestorben ist, dann hatten sie keine offizielle gesellschaftliche Stellung mehr und sie hatten auch kein Geld mehr. Aber es gab natürlich Witwen, deren Mann reich war. Die hatten genügend, die brauchten keine Unterstützung. Oder es gab Witwen, und die werden dann im folgenden Vers noch näher erklärt, die haben viele Kinder und diese Kinder haben genügend, die sind also auch nicht alle am Bettelstab, oder haben Enkel und die sollen zuerst sie versorgen. Denn da steht ja auch, diese Kinder und Enkel, die sollen zuerst lernen, dem eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln. Also das, was vorher schon steht als Qualifikation der Ältesten. Da steht, dem eigenen Haus gut vorstehen. Das ist auch damit gemeint, wenn die Eltern notbedürftig sind, also hungern und dursten, kein Obdach haben, dann ist man verpflichtet, als Kind oder als Enkel für die zu sorgen. Und hier geht es nicht um staatliche Regelungen, hier geht es einfach um moralische Regelungen von Gott. Aber hier ist natürlich die wirkliche Notbedürftigkeit mit gemeint. Und das war damals sehr weit verbreitet. Und dann soll man das tun, dann braucht nicht die Gemeinde dafür zu sorgen. Also, ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Ehre bezieht sich natürlich nicht nur auf die wirtschaftliche Unterstützung, aber die gehörte mit dazu. Also zu sagen, ach, was bist du für eine wertvolle Frau, aber die dann verhungern zu lassen, passt irgendwie nicht zusammen. Sondern wenn du sagst, du ehrst die Person für das, was sie geleistet hat, wow, du hast die Kinder so toll erzogen, du bist so vorbildlich gewesen, dann gehört das auch dazu, ich will auch dir helfen jetzt in deiner Notsituation. Das ist hiermit gemeint. Also die Ehre bezüglich einmal des Ansehens in der Gemeinde und dann auch der praktischen Hilfe im finanziellen und praktischen Bereich. Also das ist jetzt die Frage mit den echten und den falschen Witwen oder den wirklichen und den nicht wirklichen Witwen. In Vers 5 steht dann, eine wirkliche und vereinsamte Witwe, aber hat Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Also das heißt, hier ist die wirkliche gemeint. Die, die ganz ohne Hilfe ist, und weil sie ganz ohne Hilfe ist, bleibt ihre einzige Hoffnung, die sie setzt, auf Gott. Und deshalb bittet sie Tag und Nacht, Gott, hilf du mir in meiner Notlage. Und da muss die Gemeinde einschreiten, denn hier ist die Gemeinde Werkzeug Gottes, die weiterhilft, diesen armen und bedürftigen Leuten weiterzuhelfen. Das ist damit gemeint. Also hier ist nicht nur in erster Linie gemeint, dass sie besonders fromm ist, das wird im Folgenden noch näher erklärt, sondern erst einmal, dass sie keine andere Hoffnung hat als nur auf Gott und die Gemeinde Werkzeug Gottes ist, um diese Hoffnung zu erfüllen. Und hierbei machen wir dann einen Punkt und tut mir ja leid für den Rest des Textes, den werde ich euch später noch. Also ich habe, glaube ich, nur noch eine Bibelarbeit und da haben wir viel Text vor uns. Ne? Also nehmt euch schon mal den Montagvormittag frei. So. Nein, nein, ich werde es ein bisschen kürzer fassen. Geht ja, ihr wisst ja noch, ne? 2 Minuten für einen Text. Also, aber das ist jetzt der Eingang für die Witwen. Da machen wir das nächste Mal weiter. Behaltet es in Erinnerung. Ich möchte gerne an dieser Stelle noch mit euch beten. Vater im Himmel, nochmal möchten wir dir Danke sagen für dein Wort, insbesondere für den 1. Timotheusbrief und all die Herausforderungen, die du an uns heranträgst. Einerseits die Vorbildlichkeit des Timotheus, der trotz seines verhältnismäßig jungen Alters ein Vorbild für andere gewesen war. Einer, der festhielt an deinem Wort, einer, der Veränderung in seinem Leben, Fortschritt in seinem Leben gezeigt hat. Einer, der in Liebe anderen Menschen begegnet ist. Einer, der sich korrigieren ließ. Einer, der im Geist lebte, sich da von dir leiten ließ, auf dich hörte in seinem Alltagsleben. Wir möchten dich bitten, dass du uns den Timotheus da als Vorbild vor Augen malst und dass wir auch so handeln können. Wir möchten dich aber auch bitten, dass du uns Weisheit gibst, da wo wir Verantwortung in der Gemeinde haben, da wo du uns begabt und berufen hast für unsere Aufgabe, dass wir sie ernst nehmen und annehmen, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir darauf achten, dass bei uns in der Gemeinde das Vorlesen deines Wortes, die Lehre und auch die Seelsorge nicht zu kurz kommen, damit da wirklich Wachstum geschehen kann und wir so verändert werden, wie du es willst. Und hilft uns auch darauf, richtig zu achten auf die Menschen, die bedürftig sind in unserer Gemeinde. So wie die Witwen damals in Ephesus. Dass wir die nicht vergessen und dass du uns zeigst, wie wir denen weiterhelfen können. Amen.